Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ich begrüße heute wieder bei mir einen ganz lieben Gast, mit dem wir schon einige Sendungen gemacht haben, die Sie hoffentlich auch schon angeguckt haben. Denn den Rüdiger Dahlke, der hier bei mir sitzt, den stelle ich jetzt gerade nicht mehr so ausführlich vor. Denn wir haben viel wertvollere Dinge zu besprechen jetzt in der Sendung. Und ich möchte nur wenigstens ansprechen, du bist Autor von vielen erfolgreichen Büchern. Also erstmal nochmal herzlich willkommen, lieber Rüdiger.
Danke.
Du bist Autor von vielen erfolgreichen Büchern, die mittlerweile, habe ich verstanden, in 28 Sprachen veröffentlicht wurden und Bestseller sind in vielen Ländern, natürlich auch in Deutschland. Und nicht nur ich, sondern vielleicht auch Sie zu Hause haben ein Buch von ihm zu Hause stehen, mindestens eins. Rüdiger Dahlke ist auch Arzt für Naturheilwesen und Psychotherapie und hat unter anderem ein Buch geschrieben, Die Schicksalsgesetze, Spielregeln fürs Leben. Und aus diesem Buch wollen wir uns heute ein Schicksalsgesetz, zum Beispiel der Polarität, herausnehmen, denn im Gesetz der Polarität erkennen wir uns auch als Mann und Frau wieder. Und das Thema wollen wir heute aufgreifen, denn es ist ein sehr spannendes Thema. Die oder den Mann und die Frau oder die sich verändernden Rollenbilder einfach mal anschauen und was das mit unserer, ja, was das mit unserer Psyche, was das mit unserem Wohlbefinden zu tun hat, wie wir uns da wiederfinden, so wie von uns erwartet wird, als Frau zu sein oder als Mann zu sein. Das würde ich gerne jetzt mal mit dir besprechen, wie du das siehst und wie es sich eben auf die Psyche von uns Menschen auswirkt, die unterschiedliche Erwartungshaltung.
Ja, also natürlich sind wir sehr auch Kinder unserer Zeit immer. Mhm. Und die Zeit ändert sich jetzt, glaube ich, relativ schnell. Ja, also da ist so eine gewisse Beschleunigung auch drin. Wenn man jetzt schaut, was C.G. Jung zu diesem Thema gesagt hat, der mir ja immer ganz wichtig ist, dann sagt er, wir sollen als Frauen dann den Animus in der zweiten Lebenshälfte leben. Und als Männer sollen wir die Anima, die weibliche Seele, der zweiten Hälfte leben. Er sagt ja überhaupt, die erste Hälfte dient der Natur des Lebens und die zweite Hälfte der Kultur. Also wir müssten die erste Hälfte richtig Mann sein, aus meiner Position jetzt.
Der Mann.
Der Mann müsste richtig Mann sein. Und in der zweiten Lebenshälfte, nach der Umkehr dann sozusagen, müsste er die Einkehr erleben und kulturell sozusagen die Anima, den weiblichen Seelenteil entwickeln, die Frau umgekehrt, richtig Frau werden. Und dann mit der Umkehr, ab der Lebensmitte, dem Höhepunkt, Klimax, dann in diesen männlichen Pol gehen und den Animus leben, die Hosen anziehen. Ja, also das ist eigentlich ein Hosenwechsel gefordert in der Lebensmitte. Aha. Auf dem Weg hin hat er die Hosen an, sich die Erde untertan machen, sich um Materie, das Weibliche, Mütterliche kümmern. Auf dem Rückweg, wenn es um die Kultur geht, dann hat sie sozusagen die Hosen anzuziehen und dann geht es ums Spirituelle, was ja was Männliches ist, Spiritus Sanctus. Mhm. Und Frauen sind mehr hinter dem Spirituellen her und unterwegs. So, das wäre die ursprüngliche Aufteilung. Wobei, wenn man das genau anschaut, ist das heute natürlich alles ziemlich durcheinander gekommen. Ja? Also ganz viele moderne Frauen leben erstmal Animus, machen Karriere, gehen auf so einen Berufsweg und erinnern sich dann kurz vor 40 oft daran, dass sie ja auch vielleicht noch Kinder kriegen könnten.
Da wird noch schnell, tickt, sagt man dann, ne?
Genau, wird noch schnell ein Kind eingeschoben und dann wird das Ganze etwas schwierig sozusagen. Wir haben das umgekehrt, auch die Forderungen der modernen Frauen an Männer sind ja dann, dass die auch zum richtigen Moment weinen und einfühlsam sind, ins Müsli machen. Und dann wurde dieser Softie mal eingefordert, eine Zeit lang. Der Softie war aber ein totaler Flop, also für die Männer selbst, die sich dafür hergaben und auch für die Frauen. Ja, weil so eine gewisse Härte, punktuell jedenfalls, will natürlich auch die Frau vom Mann. Ja. Und die Softies, die waren so durchaus weich. Und man merkt es auch, wenn man Psychotherapie macht. Also ich habe immer die Schattentherapie gemacht und oder nicht immer, aber fast 30 Jahre. Und da erlebt man ja eher, dass Gegenteil dann. Da stehen auch Frauen dazu, wenn sie so mit dem Hand auf dem Hautwiderstandsmesser einfach mal wirklich aus sich raus die ihre Wahrheit sagen, da wollen dann viele Frauen gar nicht so ein Softie. Mhm. So einer, der dauernd fragt, mach ich es eh richtig, tut's dir gut, gefällt's dir, Schatz? Mhm. Ja, so einer, der gerade die Kinder in den Hort gefahren hat und zurückkommt, das Müsli gemacht hat und irgendwie wirst du es weitermachen oder verschieben auf morgen, so diesen Typ. Da träumen dann doch viele Frauen von so einem männlichen Mann, der sie irgendwie mal packt und ins Bett schmeißt. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man das hört, was die Gesellschaft so fordert. Ja. Also da geht vieles heute so in die Vermischung über, dass dieses Muster aber tief in uns drin sind, sehen wir dann auch an Symptomen, zwar harmlosen, aber wir sind eben, so wie Jung das sagt, schon gehalten, erstmal Frau zu leben als Frau und erstmal Mann als Mann und dann die Umkehrung. Und wenn wir die Umkehrung nicht schaffen, gibt es schon Symptome. Ja, also bei Frauen ist das ja auch relativ bekannt. Wenn die nicht den Animus anfangen zu leben im übertragenen Sinn, kriegen sie oft diese herben, herrischen Gesichtszüge und einen Damenbart. Und Frauen erkennen aber, dass das nicht stimmt mit dem Damenbart, dass das nicht in Ordnung ist. Die reißen sich die Haare aus mit Vergrößerungsspiegel und so. Also das können sich Männer gar nicht vorstellen, muss man auch sagen, der Männerschmerz ist ja unendlich viel schlimmer als der Frauenschmerz. Männerschnupfen ist bekannt, kann man fast sterben. Und wenn da ein Haar im Rasierer hängen bleibt, da ist schon wirklich Feuer am Dach. Wohingegen Frauen das wegreißen, die würden sich nie mit Bart zeigen. Ich habe viele Hausbesuche gemacht, auch gern, habe ich so eine alte Bäuerin, sicher über 80, erlebt, in so einem Sacktal in Niederbayern, die dann so einen Ho Chi Minh Bart hatte, der nur so notdürftig weggeschnitten war und dann auch so gemacht und Herr Doktor, also warum soll ich das nur tun, tut ja weh, das ausreißen, mir wachsen die heute Haare. Aber das habe ich sonst nie erlebt. Das würde man auch keiner Frau durchgehen lassen. Stellen wir uns vor, eine Frau hat jetzt so einen Bart, da würde jedes Kind drauf schauen und drauf zeigen und so, das geht gar nicht. Männer haben natürlich auch diese Symptome, wenn sie nicht die Kurve kriegen und nicht umkehren und die Anima leben. Ja, also die kriegen da nicht weibliche Gesichtszüge, wie der Volksmund, der sagt das so richtig hart und schön. Deutlich, der sagt weibisch. Und weibisch ist ja hässlich. Weiblich ist schön, aber weibisch heißt, dem verreißt die Visage, grob gesagt. Ne? Und dann gibt es auch noch Brustentwicklung dazu. Also Körbchengröße B ist ja machbar, wenn man das auf der Körperebene versucht. Aber Männer müssen sich da nicht schämen. Also die sitzen, wir kommen ja jetzt bald wieder in die Saison, sitzen dann im Strandbad oder am Meeresstrand, die sitzen da ohne T-Shirt, mit also ordentlichen Brüsten. Und das schaut auch nie schön aus, ehrlich gesagt, beim Mann, weil da jeder spürt, da stimmt was nicht.
Ja.
Da wird aber kein Kind herkommen und sagen, schau mal, Mama, der hat ja mehr Busen als du. Das sagt ein Kind nicht.
Nee.
Männer werden geschont. Ja, das ist einfach in der patriarchalen Gesellschaft üblich. Aha. Probleme von Männern werden nicht als solche definiert. Nirgendwo. Okay. Also nehmen wir mal an, eine Frau, die wird jetzt nicht so richtig nass und feucht beim Geschlechtsverkehr, sagt man sofort frigide. Die ist halt frigide. Mhm. Diagnose. Fast alle Männer sind auch frigide. Ja, also kaum ein Mann sondert Flüssigkeit ab. So lange dauert das bei dem gar nicht, dass die Prostata, die Kauperschen Drüsen, damals haben wir in einer anderen Sendung mal besprochen, da mal überhaupt zum Arbeiten kommen. Also kein Mensch würde von frigiden Männern reden. Mhm. Männer haben auch ganz selten Orgasmen. Ja, das ist einfach anders definiert bei Männern. Orgasmus, kann man ja nachlesen im Lexikon, Wörterbuch heißt Einheitserfahrung. Ich werde eins mit mir und dem Partner. Mhm. Bei Männern sagt man einfach, also Samenerguss reicht schon. Aber eine Einheitserfahrung ist es nicht, ein Samenerguss. Das ist ein bisschen Zucken da unten ist vielleicht netter als nicht zucken, aber mit einer Einheitserfahrung hat es ja noch nichts zu tun, muss man einfach sagen.
Ja, richtig.
Also die Gesellschaft definiert einfach verschieden. Mhm. Also bis in harte Bereiche hinein. In der Medizin wird zum Beispiel jede Frau, praktisch jede Frau, egal wie groß, klein oder was für ein Gewicht sie hat, behandelt wie ein Mann. Und zwar wie ein Mann von 1,80 Größe und 80 Kilo Gewicht. Naja, das ist uns gar nicht so bewusst, aber schau auf diesen Schachteln nach und den Döschen der Medizin, der Pharma. Mhm. Da steht drauf, Erwachsene dreimal täglich eine,
ja, genau.
Kinder die Hälfte. Mhm. Da muss man mal fragen dürfen, wer ist denn der Erwachsene?
Richtig.
Das ist der Mann mit 1,80 und 80 Kilo, also so ein etwas verfetteter Mann. Jetzt gibt es ja aber Frauen, die sind 1,65 groß und wiegen Gott sei Dank nicht 80 Kilo, sondern bei 1,65 doch besser vielleicht 55 Kilo oder sowas.
Mhm.
Die werden komplett überdosiert.
Ja, stimmt.
Ja? Mhm. Das erzähle ich ja schon seit über 30 Jahren, das interessiert aber gar niemanden bei uns. Ja? Also ich habe ja auch ab und zu mal mit Pharmabossen zu tun. Die sagen, ja, aber regt sich außer ihnen auch niemand auf, so nach dem Motto, das Zeug muss eh weg. Also es geht nur um Frauen. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Das wäre nicht schwer, die Druckmaschinen mal umzustellen. Ja? Und da mal ein bisschen auf Gewicht und Größe einzugehen. Und danach
Männer sind doch im Durchschnitt gar nicht so groß, oder doch?
Das ist der Durchschnittswert. Also okay. Ich denke, das ist schon heute mindestens mal der Durchschnitt, 1,80. Okay. Mhm. Also da ist in vieler Hinsicht wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Wir haben das schon mal gehabt, wie wir da um Krebs und Vorbeugung und Früherkennung und so gesprochen haben. Man würde nie Männern die Prostata prophylaktisch rausoperieren, aber Frauen regelmäßig wegen Krebsgefahr, die Eierstöcke, die Brüste und so weiter, Uterus. Also diesbezüglich sind wir natürlich schon in manchen Bereichen der Gesellschaft noch nicht mal annähernd in der Gleichberechtigung. Ja. In den anderen Bereichen sind wir jetzt schon, aus meinem Gefühl, schon so ein Stück drüber. Also wenn man die Quote anschaut. Die Quote ist in Schweden erfunden worden, weil die hatten so viel mehr männliche Medizinstudenten und wollten das ausgleichen. Die Frauen wollten das. Dann hat man gesagt, 50% müssen mindestens Frauen sein im Studium. Vor einigen Jahren wurde die Quote aber abgeschafft in Schweden. Und warum? Weil inzwischen hätten die 70% Frauen und die werden jetzt durch die Quote herausgehalten. Jetzt hat man die Quote wieder abgeschafft. Warum? Damit 70% Frauen Medizin studieren können. Ah. So, also das ist natürlich schon auch eine berechtigte, aus meiner Sicht, Kampfmaßnahme gewesen, aber jetzt eine, die nicht für Gleichberechtigung genutzt wird, sondern dass das, die Waage mal in die andere Richtung schwingt. Das Pendel sozusagen wird ja nicht, wäre ja schön, ne? Nach Patriarchat geht es jetzt in die Mitte und bleibt mal fair für beide Seiten. Ja. Passiert aber gar nicht. Mhm. Man geht jetzt in manchen Bereichen rüber in die andere Seite. Naja, und in vieler Hinsicht merkt man das auch so in der Unsicherheit, die wir haben, wenn ich mir diese MeToo-Debatte jetzt anschaue. Also inzwischen hat es natürlich fast Stilblütencharakter angenommen. Oder schon diese deutsche Sexismusdebatte da, wie dieser ältliche FDP-Politiker Brüderle, einer Journalistin irgendwie nach Mitternacht da ein plattes Kompliment gemacht hat. Irgendwie, sie hätte, ich weiß nicht, genug Holz vor der Hütte, sagen die Bayern. Ja, oder sie würde einen Dirndl ausfüllen, hat er zu ihr gesagt.
Eigentlich nichts dabei, ne?
Also für eine österreichische Frau ist da gar nichts dabei. Für einen österreichischen Mann auch nicht. In Bayern wäre das auch noch so. Da muss man schon die Donau nach Norden überqueren, um da ein Riesenproblem draus zu kriegen. Die haben das ein Jahr auf Halde liegen lassen bei diesem unsäglichen, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung sich da hergegeben hat, Stern, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Na, jedenfalls, lange haben sie es auf Halde liegen lassen, bis irgendeine Art Sommerloch kam. Dann haben die das ausgepackt. Und das hatte ja schon was sehr Eigenes, Peinliches. Und führt natürlich zu so Dingen in den USA, wo ich mich da ziemlich auskenne, weil ich da ein Stück studiert habe und jetzt jedes Jahr ja auch drüben bin. Da muss ich Obama öffentlich entschuldigen, weil er von einer Staatsanwältin gesagt hat, die sei die intelligenteste und attraktivste Staatsanwältin der USA. Entschuldigen muss er sich nicht wegen der intelligentesten, sondern wegen der attraktivsten, weil er das zu einer Frau nicht über einen Mann nicht sagen würde. Aber überlegen wir mal, was das heißt. Wenn ich jetzt zu Frauen nur noch Dinge sagen darf, die ich zu Männern auch sagen würde, ist das das Ende aller Komplimente.
Ich fände es total schade.
Ja, die attraktiven Frauen finden es alle schade, die schon viele Komplimente gekriegt haben. Aber es gibt ja auch andere Frauen, die haben eh noch kaum gekriegt und finden das überhaupt nicht witzig. Und die wollen das auch, offensichtlich in den USA. Ich habe da schon mit Frauen diskutiert. Mhm. Die finden Komplimente sexistisch und unsäglich. Ich meine, so der ganze österreichische Lebensstil würde irgendwie schwerst beschädigt, wenn du gar keine Komplimente mehr machen dürftest.
Stimmt.
Und der bayerische, glaube ich, auch tendenziell. Über andere habe ich nicht so viel Erfahrung. Aber wir merken, das verrutscht so. Du kannst das alles immer argumentieren. Also wenn man eben denkt, wir hatten schon darüber geredet, dass erst 1952, wie ich ein Jahr alt war, das Gesetz in England abgeschafft wurde, dass Frauen gegen ihren Willen kastriert werden durften, also Eierstöcke rausoperieren, wegen Hysterie, wenn sie unbotmäßig waren. Das hieß, ihren Männern nicht gefolgt sind. Mhm. Muss ich mir vorstellen. Mhm. Das ist Mitte des letzten Jahrhunderts. Wenn man viele, viele Unsäglichkeiten in der Frauenheilkunde nimmt, also ich habe mal so ein Buch geschrieben mit meiner Frau Margit damals und Professor Zahn, Professor Gynäkologie Münchner Uni und Chefarzt eines großen Krankenhauses. Danach ist die Margit aus der Kirche ausgetreten. Der Volker Zahn schämte sich seines Gynäkologenseins. Und ich habe immer so gesagt, Leute, beruhigt euch. Versuchen wir es heute besser zu machen. Ja. Die ist auch wieder eingetreten, die Margit. Und wir haben uns erholt davon. die alten Zeiten sind extrem einseitig und furchtbar gegen die Frauen. Mhm. Und jetzt haben wir manchmal so Effekte von der anderen Seite.
Ja.
Also die Jungs in dem College, wo ich mal war in den USA, da ist ein Bekannter von damals, der ist da Lehrer geworden, Professor. Die haben jetzt Formulare und bevor die ein Mädchen küssen, lassen sie sich ein Formular unterschreiben, dass das freiwillig ist. Und also das ist ja peinlich bis zum Extrem. Ich habe das mal bekommen, dieses Formular. Da fragt man sich, wie leben die ihren Fling, also ihren Flirt oder so. Ja. Das geht ja gar nicht mehr, wenn du erstmal mit dem Formular kommst und sagst, also küssen, Brust berühren, das ist noch okay. Oder, aber das ist natürlich Ergebnis von dieser Prüderie. In dem College, da konnte man das auch studieren, wo das hingehen kann. Also das war Texas, wo ich da war, so ein sehr nobles Elite-College. Und Austin College, genau hieß das. Da musstest du, wenn du jetzt als Junge, du hast zu zweit im Zimmer, noch einen anderen Jungen, ein Mädchen einladen wolltest in dein Zimmer, die Tür so und so viel Inches auflassen wollten, da musst du alles Licht anmachen, auch tagsüber, es ist ziemlich hell in Texas, da musst du den Namen von ihr eintragen, wie lang die bei dir war und dann wurde das Video überwacht. Also sie hatten eine wahnwitzige Angst vor irgendetwas sinnlich, erotisch, sexuellem. Wie heute, das Land ist so prüde, ja, da darf man in manchen Bundesstaaten nicht öffentlich küssen oder sich französisch lieben oder man fasst es nicht, auch in der Ehe nicht.
Ja, ist richtig.
Also, abenteuerlich. Auf der anderen Seite haben sie eine Mord- und Totschlag-Inszenierung im Fernsehen, in den Filmen, da haben sie überhaupt kein Problem. Ja, das ist ja, also Gewalt ist ja dort einfach Alltag. Die erschießen sich im Verkehr wegen Vorfahrtsdelikten. Also unbeschreiblich für uns. Da ist so ein Missverhältnis entstanden. Alles, was mit männlicher Gewalt zu tun hat, Waffen und so, ist immens bevorzugt. Und alles, was mit Sinnlichkeit, Gefühl, Erotik zu tun hat, ist extrem diskriminiert. Bis in diesen Bibelgürtel hinein. Also ich habe da Sachen erlebt im College, die nehmen ihren Hut ab in Texas, halten ihn vor die Geschlechtsorgane und beten für die Jungs in Vietnam, dass sie viele Kommunisten erlegen. Das habe ich erlebt. Und das nennt sich nun christlich. So viele Dinge sind völlig aus dem Lot geraten. Und das ist, glaube ich, auch zwischen den Geschlechtern heute passiert. Mhm. Ja, ganz viele Frauen stehen ihren Mann und sind sehr erfolgreich auf dieser Schiene auch.
Ja. Die Frage ist, ob man dann auch glücklich ist, ne? In dieser Rolle.
Ja, also wenn ich es von der Therapie her betrachte, sind die dann nicht so glücklich, weil es nicht passt.
Und was macht das mit den Kindern auch, ne? Die eine Frau dann hat oder die ein Paar miteinander hat und das dann in so einer, mit so jemandem dann aufwächst.
Schwer für die Jungs in die Männerrolle reinzuwachsen. Glaube ich, ein bisschen leichter für die Mädchen in die Frauenrolle reinzukommen, weil die ist ja jetzt plötzlich in der Gesellschaft hochgeschätzt, weil sie mit Macht verbunden ist. Bei uns ist ja Macht und Geldmacht und so, ist ja so das Entscheidende. Das dreht sich auch um. In den USA ist es schon viel weiter. Wir haben in unseren Ländern hier so waagrecht durchbetonierte Gesellschaftsebenen.
Ja. Ja,
die Steuergesetze sind so, dass du als Frau einfach nie einen Fuß auf den Boden kriegst. Da bist du immer so ein Stück benachteiligt gegenüber dem Hauptverdiener. Mhm. Aber in den USA ist es schon ganz anders in vielen Ebenen. Also 60% der Doktorarbeiten gehen an Frauen in den USA. Mhm. 55% der Bachelor-Degrees an Frauen. In über 40% der Beziehungen verdient die Frau schon deutlich mehr Geld. Ja, also da drehen sich die Dinge bereits um. Das gibt in Deutschland zum Beispiel noch richtig Krisen. Ich habe da Beziehungskrisen betreut, weil sie dann nach so einem, ja, wie soll man sagen, Kreativitätsstau in der Kinderzeit, war sie 16 Jahre zu Hause wegen drei Kindern, dann geht die zurück in die Werbebranche, kommt mit ihren ganzen Ideen da rein. So ein älterer, also ist eine konkrete Geschichte, älterer Werbemanager, der diese Agentur leitet, denkt sich, mein Gott, die hole ich mir da ins Boot, die wird dann Kompagnon. Die verdient in kurzer Zeit deutlich mehr Geld als ihr Mann. Der hat immer geätzt, was das für eine Mühsal ist, für die fünfköpfige Familie das Geld ranzuholen. Die sagt zu ihm mehr oder weniger nett, sagt sie zu ihm, weißt du, Namen halt, lass mich mal das Geld verdienen, das lohnt sowieso nicht richtig bei dir. Mehr brauchst du nicht, ne? Also dann ist schon die Krise total dran. Mhm. Die andere hat es eigentlich viel geschickter gemacht. Die hat dann, wie sie gemerkt hat, dass sie so leicht, so genussvoll, so viel Geld verdient, hat die zu ihm gesagt, du, den Urlaub zahle ich mal. Ich glaube, ich schaffe das. Und hat sich dann für die ganze Familie so einen richtig tollen Urlaub gezahlt. Nun gut, hat er dabei gemerkt, wie die immer gern Urlaub gehabt hätte, was er nicht darstellen konnte. Mhm. Auch der schnappt schon so ein, dass da eine richtige Krise daraus entsteht. Also der kann sich in dem Hotel, was über dem ist, was sie bisher konnten, nicht wohlfühlen auf Kosten seiner Frau. Ich meine, welche Frau hat schon Probleme damit, dass der Mann mehr verdient in Europa? Kenne ich keine. Habe ich nie erlebt in 40 Arztjahren.
Nee.
Das Umgekehrte macht richtige Krisen.
Ja, also ich glaube es.
Ich habe schon so oft so Sachen erlebt. Wir haben in Monte, ein Alta Badia, in Dolomiten haben wir so einen Bergkurs gemacht mit herausfordernden Sachen. Am Bergsteigerseil, was 2000 Kilo hält, haben wir uns so über eine Klippe gehängt. Ja, und da geht es über 500 Meter runter, also überhängt. Und dann kannst du ja so die Arme ausbreiten und dich da drüber legen und du bist so gut gehalten. Aber es ist schon, wenn du da runterschaust, merkst du auf der Pulsuhr, geht's los. Und dann hat ein Freund gemeinerweise das noch von der Seite fotografiert. Wir haben mehrfach erlebt, wenn eine Frau sich da rauslehnt, ja, so richtig drüber hängt und der Mann macht so Bobsch raus und steht so ängstlich, dann haben die danach eine Krise. Also habe ich schon immer den Frauen gesagt, lehn dich gar nicht erst raus, bevor er sich nicht rausgelehnt hat. Wenn du siehst, dass er sich nicht richtig traut, dann lass es auch. Ist besser für euch. Das hält er nicht aus, dass du dich da rauslehnst und er traut sich nicht. Das Umgekehrte ist nie ein Problem. Ja, also wir merken schon, wir sind sehr geprägt mit solchen Dingen.
Mhm.
Und tatsächlich ist meine Ehe auseinandergegangen, weil er sich nicht getraut hat und sie hat sich da rausgelehnt. Das ist ja eigentlich läppisch. Aber es ist so symbolisch deutlich. Und du kannst es noch viel weiter, dieses Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wo das heute in Wirklichkeit gelandet ist, siehst du an den künstlichen Befruchtungen. Ja, also früher war das ja nur einfach mal miteinander schlafen. Gut, heute geht das nicht mehr. Also ich glaube, 8 Millionen junge Deutsche haben trotz Kinderwunsch kein Kind. So, also jetzt, statt dass man denen was Sinnvolles empfiehlt, wie mal zusammen zu fasten und mal schmusen können sie ja, aber keinen Samenerguss bei ihm und nach dem Fasten, wenn dann sie Mitte des Eisprungzeit hat, dann wieder richtig miteinander schlafen, dann klappt es ja sehr häufig. Professor Zahn, der diese In-vitro-Fertilisation mit in Gang gebracht hat, hat zum Schluss nur diese Fastenmethode noch empfohlen.
Mhm.
Ist auch in Frauenheilkunde in diesem Taschenbuch beschrieben.
Mhm.
Naja, heute ehrlich gesagt reicht auch nicht mehr, dass der Mann ein paar Mal onaniert und Samen sammelt und du wirfst das Ei da rein, sondern du musst inzwischen den Samen auszentrifugieren, um noch ein paar Samenfäden zu finden, die noch lebendig und vital genug sind. Dann musst du das Ei fixieren, weil die schaffen es nicht mehr da rein. Durch diese Pellicula heißt diese harte oder härtere Eihaut. Musst es aufbohren, den Samenfaden injizieren, damit es angeht. Dann die Frau kriegt Hormone ohne Ende.
Ja, ja. Mhm.
Also es ist ja wirklich keine schöne Situation.
Nein.
Dann werden ein paar von diesen befruchteten Eiern da eingepflanzt, damit eins angeht. Jetzt passiert aber häufig, dass dann 2 oder 3 angehen. Dann wollen, ehrlich gesagt, moderne Familien und auch moderne Frauen, aber nicht 3 Kinder.
Mhm.
Die wollen eins wie bestellt. Dann geben sich Gynäkologen wieder, für mich unverständlich dafür her, aber was tun die, unter Ultraschallkontrolle so eine Art Amniozentese zu machen. Die gehen dann ein mit der Nadel und injizieren in das Herz von 2 von den 3 Klebstoff, sodass diese Embryonen sterben.
Ach, sehr schrecklich.
Und das eine halt überlebt, das Bestellte sozusagen. Wenn ich mir mal überlege, ich habe es noch nie erlebt, aber wenn ich als Schattentherapeut mir die Erfahrung von diesem Kind, was da rauskommt, anhören muss, das ist ja ein grässliches Drama. Wie soll dieses Kind ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter haben, ehrlich gesagt, seelisch?
Mhm.
Weil die Seele hat es ja erlebt.
Ja, richtig.
Es war Zufall, dass ich übrig geblieben bin.
Mhm.
2 Geschwister wurden sozusagen abgeklebt. Also wir machen irrwitzige Sachen, weil wir so ganz genau unsere Vorstellung haben, unser Ego, und wir wollen das durchsetzen. Das behindert beide Geschlechtsrollen wirklich sehr. Ja, in vieler Hinsicht. Auch die MeToo-Debatte hat so eine Schattenseite. Ne?
Mhm.
Die Jungs trauen sich einfach nichts mehr. Das führt dazu, dass ganz hübsche junge Mädchen einfach keinen Partner kriegen heute, weil die Jungs nicht tun und nicht wollen.
Ja.
Und einfach Angst haben. Wir haben immer die Polarität drin, immer das Schattenprinzip. Ja, das kriegen wir nicht raus zwischen den Geschlechtern. Also von daher, wenn wir ein bisschen tiefer denken würden, wie wir jetzt schon ja oft in unseren Sendungen da gesagt haben, könnten wir da vieles unheimlich bessern und könnten uns vieles ersparen. Ja? Also so eine einfache Geschichte wie Fasten und dann mal Samen sparen und dann mal aus der Erholung raus. Da muss man natürlich Urlaub machen ohne Laptop, dass das irgendwie eine Chance hat da. Also wir könnten das in einfacher Weise hinbekommen.
Mhm.
Da wäre so naheliegend.
Okay.
Wir müssten Nur uns mal wieder zurückbesinnen, das empfehle ich ja immer, also bei der Ernährung, auch in den Geschlechtsrollen. Ja, es ist eigentlich für beide Geschlechter so viel besser, wenn sie erst richtig Frau wird und dann in diese Animus-Rolle geht und er erst richtig Mann und dann in die Anima-Rolle. Dann haben sie zusammen zum Schluss einen schönen Heimweg.
Okay. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Leider, ich hätte dich gerne noch nach einem Tipp gefragt, wie wir jetzt am besten als Frau und als Mann damit umgehen, wie wir es in die Praxis umsetzen. Aber vielleicht greifen wir das bei einer zukünftigen Sendung wieder auf. Aber du hast immerhin einen wertvollen Tipp gegeben für die Paare, die gerne Nachwuchs hätten und für die vielen, bei denen es nicht auf die natürliche Art und Weise bisher geklappt hat. Also es gibt auch Wege, nach wie vor auf die natürliche Art und Weise mit ein paar kleinen Veränderungen. Und vielleicht ist das jetzt schon ganz wertvoll für den einen oder anderen da draußen. Und ansonsten einfach wäre es wichtig, dass wir wohl alle, ob Frau und Mann, unsere Natur leben. Und vielleicht spüren Sie mal hin, was es heißt, in welchem Lebensabschnitt sind Sie denn? Sind Sie noch in dem ersten als Frau und sollen da Ihre Weiblichkeit eben einfach verstärkt leben? Oder sind Sie schon im zweiten Lebensabschnitt und sollten Sie da den Animus leben, also eher den, ja, ich sage jetzt mal, Ihre männliche Energie? Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es für mich umsetzen kann, aber das bleibt jetzt auch uns allen überlassen, dass wir uns da jetzt mal drauf einlassen und unseren eigenen Gedanken dazu machen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich fürs Hiersein und für die wertvollen Impulse und freue mich auf ein neues und auf ein nächstes Gespräch. Wünsche dir alles Gute, wünsche Ihnen zu Hause alles Gute in Ihrer Rolle, ob Mann, ob Frau. Wir brauchen Sie beide, sonst funktioniert es nicht bei uns. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und bleiben Sie in der Liebe, vor allen Dingen zu sich selbst. Auf Wiedersehen.